herzlichen Dank, Manuela, herzlichen Dank, Bülent. Bülent öffnete ja nochmal eine weitere Dimension. Ich fand an dem ersten Vortrag wunderbar, wenn man so einen einzelnen Fall dann ins Zentrum stellt, dass dann die verschiedenen Perspektivierungen des Rassismus eigentlich erst deutlich werden, die, wenn man sie sonst nur theoretisch getrennt hat, gar nicht sieht, wie die ineinander greifen und was die dann auch mit einer Person machen können, ja, die also von ganz verschiedener Perspektive ganz unterschiedlich rassistisch definiert wird. Ja. Gleichwohl finde ich diesen zweiten Aspekt, den Bülent in die Diskussion gebracht hat, wenn sozusagen Rassismus Teil des Habitus wird und insofern nicht nur rational verhandelbar ist, wie geht man dann mit diesem Phänomen um, ist eine weitere, glaube ich, sehr nachdenkenswerte Position. Ich möchte jetzt gar nicht hier das hier oben lange behalten, sondern nur dir, Manuela, die Möglichkeit geben, kurz zu antworten, weil das waren ja einige Fragen, Kommentare, Perspektivierungen und dann gleich ins Publikum geben, wenn da Fragen sind.
Ja, vielen Dank und vielen Dank, Bülent, für diese Reflexion und auch die zum Teil wirklich wahrscheinlich eher auf dem Zynismus basierenden lustigen Eingaben. Ich glaube, ich würde am liebsten, weil ich nicht so ganz sicher über das erste Argument bin, nicht weil ich denke, dass sozusagen das Verhältnis von Kolonie und Postkolonialen nicht relevant wäre, sondern weil ich glaube, erstmal eine Rückfrage hätte, weil ich nicht sicher bin, was dieses Verhältnis des Öffentlichen und Privaten eigentlich genau bedeutet. Vielleicht kannst du das auch nochmal eher genauer sagen. Aber zu dem zweiten Fall, zu dem zweiten Punkt habe ich schon was. Ich glaube schon, dass diese affektive Dimension absolut relevant ist und ich habe darüber nicht gesprochen. Aber du hast dich ja in dem Zusammenhang, ich meine, da gibt es jetzt auch eine riesen Diskussion drum, aber in dem Zusammenhang hast du dich ja besonders stark auf Bourdieu bezogen und hast dann am Ende auch die Zusammenfassung gebracht und hast gesagt, es geht um Disposition und Position. Ja? Und ich glaube, einer der Punkte, die ich jetzt dazu hinzufügen würde, zu dem Punkt, den du hinzugefügt hast, wäre, dass es mir wirklich relevant erscheint, nicht nur von Disposition und Position zu sprechen, sondern auch von Positionierung. So, und das würde sozusagen den Punkt der Disposition zu einer Frage der Dispositionalität machen, also der Relation. Und die Frage danach aufrufen, was wir eigentlich darin tun können. Das wäre sozusagen viel eher als die Bourdieu'sche Schule, die, wo ich herkomme, weil mich nämlich immer interessiert hat, den Rassismus auf eine Weise zu verstehen aus der Perspektive des Widerstands dagegen. Das habe ich jetzt in diesem Vortrag gar nicht so stark gemacht, sondern bin am Ende quasi in den eher theoretischen Zusammenhang nochmal darauf gekommen, wie relevant ich das eigentlich finde, weil ich auch ein bisschen, weil ich auch das Gefühl habe, das ist ein guter Ort hier, das HKW, um tatsächlich so eine komplexe Analyse überhaupt erstmal machen zu können, weil ich auch so ein bisschen ernüchtert bin über die aktuelle Rassismusanalyse, weil ihr genau das eigentlich gerade fehlt. Ja? Also das sozusagen, dass man mal wagt, in der Komplexität über diese Dinge zu sprechen, darüber nachzudenken, wie fordert das eigentlich uns heraus? Und dann wären tatsächlich auch die politischen Positionierungen welche, die man tatsächlich im Konkreten definieren muss, als dann eine konkrete Taktik, die zugleich aber, und das finde ich, glaube ich, immer noch wichtig, gebunden ist an ein spezifisches, für mich jedenfalls, Verständnis von Rassismus, das über Ausgrenzung hinausgeht. Ich glaube, Rassismus besteht nicht nur aus Ausgrenzung, sondern der zentrale Punkt ist wirklich dieser Bezug auf die Genealogie. Das ist das, was immer wieder da ist. Also wenn es sozusagen etwas gibt, was man vereinheitlichen über all diese Rassismen sagen könnte, wäre dieses genealogische Schema, nämlich der Bezug auf die Vererbung und die Erbschaft, aus der man nicht herauskommt. Ja, also das, was das mal wunderschön beschrieben wurde mit dem Kreidekreis, nämlich, dass jemand einen Kreidekreis um einen zieht und dann darf man eben nicht mehr raus. So, das ist, glaube ich, das, was signifikant ist für jede Form an jedem Ort von Rassismus. Ja, aber das ist natürlich eine sehr allgemeine und theoretische sozusagen Definition, aber das erlaubt uns immerhin noch zu sagen, dass wir etwas haben, was diesen Begriff sozusagen umfasst und auch begrenzt. Und dann geht es tatsächlich in die Details und in die konkreten Analysen dieser Verhältnisse, die ich sozusagen wirklich jetzt auch nur beschrieben habe. Und insofern, das wäre jetzt mein Punkt, ne? Also Positionierung fehlt mir.
Okay, jetzt ich.
Ja, jetzt würden wir, glaube ich, beide gerne einsteigen, aber wir haben so viele Leute, die hier sitzen und sicher wichtige Fragen haben. Wir machen das so, dass wir zwei Runden machen, zwei bis drei Fragen. Hier ist die erste Frage hier vorne.
Manuela hatte ja tatsächlich eine Frage gestellt an Bülent, also um Erläuterung seines ersten Punktes gebeten. Also die Erläuterung würde ich dann schon gerne noch hören, bevor wir das eröffnen.
Okay, Bülent, die Frage des Privaten.
Ja, meine Notizen waren alle auf Englisch, deswegen bin ich nicht in die Detail gegangen, so dass ich nicht mixe.
Englisch
die Sprachen.
Ist gut jetzt.
Es hat damit zu tun, dass der israelische Staat im Gaza grundsätzlich die Häuser von Menschen eben zerstört und von diesen Häusern militärische Base aufbaut. Von im Schlafzimmer und Dings sieht man nur noch, also man sieht das auch in dem kurdischen Gebiet, wie diese private Häuser sozusagen in dem Kontext von Kolonien, in Spätkolonien eine Bezugspunkt von militärischen Intervention wird, wie diese Häuser zerschlagt werden zerstört und gleichzeitig neue Häuser aufgebaut werden. So, es ist die Zerstörung dieses Homes, Azula says, which becomes the relevant part of the colonial regime. Und es ist sehr, ich habe bestimmte Bilder und ich bin mit Technik sehr, sehr schwierig, habe sehr, sehr große Schwierigkeiten. Und sehr ähnliche Bilder haben wir im kurdischen Gebiet gesehen, wo im Schlafzimmer auf dem Spiegel man bestimmte sexistische Sachen geschrieben hat in dem kurdischen Gebiet und wo man ist eigentlich in kolonialen Kontext, aber auch im postkolonialen Kontext sicherlich, zum Beispiel in Istanbul, in einer Peripherie, wo ein Mensch sehr einfach getötet werden kann, weil man ja nicht zu diesem normativen Bürger gehört. Und es gibt eben diese Ghettos, wo die Kurden, Aleviten oder sonst irgendwelche Minderheiten leben. So die koloniale Kontext und postkoloniale Kontext, wo eben die Immigrantinnen positioniert sind und leben, sind die privaten Räume von diesen Menschen, die nicht geschützt ist von durch den Gesetz oder durch den Dings. Und es ist das Private, die eigentlich attackiert wird. Und dadurch kann man eben diesen Public und Private Unterschied im kolonialen Kontext ein bisschen upside down machen und gucken, warum eben das Private, das sogenannte Nicht-Politische so relevant wird und so attackiert wird. Und das meinte ich grundsätzlich.
Okay, wir sammeln zwei, drei Fragen. Gibt es überhaupt keine Fragen? Ja, hier vorne.
Ja, vielen Dank für eure beiden Interventionen. Ich habe eigentlich nur eine kurze Frage an Manuela, ob du nochmal diese Unterscheidung beziehungsweise das, was du als Übergang bezeichnet hast, von extern zu intensiver, also sozusagen externer zu intensivem Rassismus, das nochmal kurz zusammenfassen könntest oder nochmal erörtern würdest.
Da ist noch da mittendrin. Ja.
Ja, danke für euer intellektuelles Engagement. Eine ganz kurze Frage an dich, Manuela, auch schlicht. Die Solidaritätsbewegung für Deniz Yüksel hast du als Zäsur insofern gewürdigt, auch mit dem Element der Hoffnung, die sie auch verdient, dass sie sozusagen die rassistischen Stratifizierungen nicht übernimmt. Und das hast du als Zäsur gewürdigt und das habe ich nicht verstanden. Also um es zu erläutern, also sind ja doch eine Reihe von Genossen und Genossinnen auch dabei, die also den Deniz kennen, mit ihm verquickt waren und so. Ich wäre überrascht, wenn Sie da mit rassistischen Figuren da irgendwie operieren würden. Deswegen bin ich irritiert, also von dieser Würdigung so.
Also ich glaube, diese Definition oder diese Veränderung ist, glaube ich, relativ einfach. Und ich glaube, dass es immer noch quasi heterogen ist, also dass es nicht eine einfache sozusagen zeitlich oder chronologische Veränderung vom einen zum anderen ist, aber eine Intensivierung des einen Phänomens nach dem anderen. Und zwar glaube ich, ganz einfach gesprochen, in einer globalen Welt gibt es nur noch innere Grenzen. Ja? Und der Rassismus hat über lange Zeit operiert als immer die, sozusagen die potenzielle Möglichkeit des Ausschlusses der anderen. Und ich glaube, das, was wir im Moment erleben, ist, dass der Rassismus sich in Bezug auf das innere andere, für die er immer schon auch eine Rolle gespielt hat, nochmal ganz anders inszeniert und inszenieren muss. Also es ist nicht mehr ganz so einfach wie vorher, die Leute für sozusagen für äußerlich zu erklären, sondern sie sind hier und das heißt, der Rassismus muss sich dazu anders in Verhältnis setzen, weil die Möglichkeit ihres Ausschlusses relativ begrenzt ist. Also sie ist immer noch möglich und das möchte ich betonen, weil die graduellen Unterschiede sozusagen zwischen sozusagen der Markierung des Ausschlusses und der Vernichtung, und das ist ja das sozusagen, was uns am Rassismus so schreckt, nämlich dass am Ende eine mögliche Vernichtung da stehen könnte, ja, für die das andere vorher die Bedingung gewesen sein muss, aber nicht die notwendige Konsequenz. Das finde ich, ist wichtig zu betonen, weil hier ist eben die Frage der Positionierung und der Auseinandersetzung darum und die Kämpfe dagegen sind eben genau dann zentral. In dieser Situation ist, glaube ich, das Wichtige, genau das zu verstehen, dass der Rassismus immer damit auch zu tun hat, dass er zumindest in seiner eigenen Vorstellung eher das Äußere definiert hat und jetzt das Innere mit definieren muss. Und das ist, glaube ich, eine neue Schwierigkeit, die ich damit bezeichnen wollte. Bezogen auf die Solidarität mit Deniz Yücel, da habe ich die Leute nicht gemeint, die du meinst, sondern ich habe diejenigen gemeint, die sehr überraschend es gibt Leute, die ihn verteidigen, von denen ich glaube, dass sie schon problematische Positionen bezogen haben. Ich glaube aber auch, und das finde ich auch interessant, wenn man zum Beispiel den Text von Döpfner liest, also einem der zentralen deutschen Verleger, dann ist es ja wirklich interessant zu lesen, dass der in keinster Weise auf rassifizierende Figuren zurückgreift, sondern sehr klar im Grunde da einen Kollegen sich solidarisch zu einem Kollegen verhält. Und da finde ich es schon sowas zu sehen wie eine Verschiebung, von der ich zumindest hoffen würde, dass sie die Weise, in der Leute darüber nachdenken, insgesamt verändern könnte, weil man vorher vielleicht auch fälschlicherweise gedacht hat, naja, auf der einen Seite sind sozusagen diejenigen, die schon verstanden haben, dass der Rassismus nicht etwas ist, was man in so einem Fall aktualisieren und aufrufen soll und die anderen eben nicht. Aber dass ich glaube, dass eben tatsächlich da auch eine Verschiebung stattgefunden hat und dass sehr viele Leute und in sehr unterschiedlichen Kreisen sehr genau verstehen, dass dieser Fall nicht zu rassifizieren sein sollte. Und darin würde ich zumindest einen kleinen Teil der Hoffnung sehen.
Okay, wir können noch ein oder zwei Fragen aufnehmen. Wenn keine mehr da sind, wir sind schon über der Zeit, dann möchte ich mich bei allen bedanken, sowohl beim Publikum als auch bei unseren Rednern. Herzlichen Dank. Ja,